Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Benzmann und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Sind etwas gerädert vom Wochenende. Marcel und ich haben raue Stimmen von den Partynächten, aber wir grooven uns hier ein, oder? Was meinst du, Marcel?
Zumindest keiner Schützenkönig, das ist schon mal gut.
Oder keiner Schützenkönig.
Andere würden sagen schlecht, aber...
Und du warst auf einer Hochzeit, aber hast nicht das zweite Mal selber geheiratet, sondern...
Auch das ist gut.
Auch das ist gut. Ja, wir haben einfach nur mitgefeiert. So sieht's aus.
Marcel, wir waren mal Gast.
Hast du noch die Folgennummer?
Ja, 130.
Sehr gut. Auch Haken dran an das Thema. Und damit würde ich sagen, begrüßen wir zur 130. Folge, Wahnsinn, begrüßen wir Volker. Schön, dass du uns digital in unser Podcast-Studio joinst.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir schießen direkt los mit der ersten Frage. Wer du bist, was du machst und wir haben ja mal eine besonders fiese Frage, nämlich was dich auszeichnet.
Ja, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Also ich bin Volker Kotzok. Ich war 42 Jahre bei der Bundeswehr, davon 30 Jahre im Bereich Sicherheit und Security eingesetzt. Mache aktuell sehr viele Recherchen zum Thema Cybercrime, Cyberwarfare, Hybrid Warfare. Ich habe in einer aktiven Zeit sowohl für den Intelligence Service gearbeitet, als auch Cybersecurity im In- und Ausland, die Sicherheit im Einsatz. Ich habe die ersten Forensikteams der Bundeswehr ausgebildet. Ich habe das CertBW aufgebaut, also auch eine bewegte Cybersecurity-Geschichte über die lange Zeit. Und was mich auszeichnet, ist, ich habe es geschafft, 20 Jahre eine Delegationsreise in die USA zu leiten mit Vertretern aus Bundeswehr und Industrie. Waren wir 2 Wochen drüben, 1 Woche Ostküste, Westküste, aber dann mit Workshop mit Secret Service, FBI, Besuch der relevanten Universitäten, Carnegie Mellon University, Stanford, MIT. Ja, und zu guter Letzt habe ich eine eigene Sicherheitskonferenz, jetzt seit 16 Jahren, die sogenannte International Bulletproof Hosting and Botnet Konferenz, die ich auch mit in meinen Ruhestand übernommen habe, der, wie böse Zungen mal sagen, ein Unruhestand ist. Das heißt, ich habe mit meiner Pensionierung einen Verein gegründet, nennt sich Netzwerk für Cyber Intelligence, ein Verein, gemeinnützig mit dem Ziel, das Thema Cyber zu transportieren. Und das sehe ich auch ein bisschen meine Aufgabe. Und dem habe ich vermutlich auch die Einladung hier zu verdanken. Und ich freue mich riesig, hier zu sein und gemeinsam im Podcast mal ein bisschen über die aktuelle Situation zu diskutieren.
Finde ich sehr, sehr cool. Bevor wir gleich zu unserem Thema kommen, was wir uns heute mal so im Speziellen widmen wollen. Wie kam es dazu, dass du die Sicherheitskonferenz gegründet hast? Und was ist vielleicht auch so ein bisschen das Besondere daran? Weil Konferenzen gibt es ja genug.
Ja, es ist eigentlich ganz witzig. Im Jahre 2008 hat das FBI einen illegalen Service Provider, einen Bulletproof Hoster, wie es so schön heißt, mit Colo geschlossen. Und ich hatte den Begriff vorher nicht gehört. Also Bulletproof Hosting hatte ich nicht auf dem Schirm. Und daraufhin sagten Vertreter der Community, mach doch einfach mal eine Konferenz. Und ich bin eher so einer, der sagte, gute Idee. Und habe dann tatsächlich zu einer Konferenz eingeladen. Eine Freundin von mir hat mir die NATO-Schule in Oberammergau besorgt. Und das Besondere an der Konferenz ist, ich bin in 2 Communities unterwegs. Also einmal, ich sag mal, mit der Hacker-Szene, dem Vertreter von CCC und allen Interessierten, auch der Wissensgesellschaft, digitale Gesellschaft, Zivilgesellschaft. Ja, und auf der anderen Seite natürlich berufsspezifisch als Soldat sehr viel in dem Bereich der Nachrichtendienste und durch die Forensik enge Kontakte zur Polizei. Und habe festgestellt, dass beide Gruppierungen dazu neigen, nicht miteinander zu reden, aber in beiden Gruppierungen gibt es eine Menge cooler Leute und die habe ich zusammengebracht, habe dann 2009 die erste Bullet-Konferenz durchgeführt, habe die FBI-Kollegen aus Pittsburgh eingeladen, die haben uns erzählt, wie man den illegalen Service-Provider geschlossen hat und die Konferenz hat dann von mir den Titel bekommen, International Bulletproof Hosting and Botnet-Konferenz, weil ich einfach eine Konferenz haben wollte mit dem längsten Konferenznamen ever. So eins der vielen Running Gags. Ja, und die Szene hat jetzt einfach rausgemacht, die Konferenz heißt seit 10 Jahren einfach nur noch die Bullet. 120 Mann, Teilnehmerbeschränkung, Einladung nur auf, man kann nur kommen auf Einladung, wir haben keine Webseite. Die Agenda ist sehr fantasiereich gefaked, haushaltsbegründete Unterlagen, damit die Vorgesetzten glauben, wir machen da was Seriöses und die Talks sind Talks über Real Cases, wir unterhalten uns über Entwicklungen, wir haben auch Legal-Vorträge und es ist insgesamt sehr spannend und ich freue mich, dass die Community diese Konferenz jetzt seit 16 Tagen trägt und mir damit viel Freude bereitet.
Finde ich cool. Und der Ansatz mit Sicherheit mal ein anderer. Also ich fand es cool, dass du davon berichtet hast, also was vielleicht eure Ansätze dort sind. Also jeder, der da mal mehr zu erfahren will, dem legen wir mal hiermit ans Herzen, mal auf dich zuzukommen. Und ja, gehen vielleicht von dort aus mal zu unserem Thema, was wir uns heute widmen wollen, wie ich schon mal gesagt habe. Nämlich wir wollen mal im Spezifischen auf den Iran und auf den Irankrieg und vielleicht auch ja mögliche Cyberbedrohungen dahinter schauen. Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit in den Start. Du hast viel geforscht dazu und hast auch schon auf der einen oder anderen Bühne zu dem Thema gestanden. Jetzt ist es ja dieses Jahr am 28. Februar soweit gewesen und der Irankrieg hat quasi seinen Lauf genommen mit dem Eintritt auch ja von den USA und Israel. Wir haben natürlich erstmal so alle vor Augen die Bilder des Krieges, wie es dann quasi losging. Welchen Einfluss spielt denn vielleicht und welche Rolle spielt auch Cyber in diesem Krieg, der ja sonst immer von den Bildern ja eher, sag ich mal, ganz, ganz die Waffen nach vorne stellt und nicht unbedingt den Hintergrund da hat, den wir vielleicht alle auch beruflich haben?
Ja, es ist eigentlich eine eher lustige Geschichte. Ich trage jedes Jahr auf der Heise-Konferenz in Hannover, mache ich den Schlussakkord, also den letzten Talk, und da mache ich immer so die aktuelle Bedrohungssituation maßgeblich, und da richtet sich mein Hauptresearch quasi russische Cybercrime-Gruppen, hybride Bedrohung durch Russland, ein Land, mit dem ich mich natürlich berufsbedingt schon lange, lange beschäftigt habe. Und mit Beginn des Krieges habe ich festgestellt, dass es Ähnlichkeiten gibt im Cyberkrieg zwischen dem Iran und den westlichen Staaten mit dem, was wir in Russland und Ukraine beobachten, und habe dann spontan vorgeschlagen, wie wäre es mal, wenn ich was über den Iran erzähle. Das ist dann angenommen werden, hat dazu geführt, dass ich sehr, sehr intensiven Research mit viel Unterstützung der Community machen musste, um meinen Vortrag zu gestalten. Und dabei festgestellt, dass es tatsächlich ein sehr spannendes Thema ist, aber auch in den öffentlichen Medien leider völlig unter dem Radar läuft. Ja, ich habe dann mal angefangen, quasi klassisches Open Source Intelligence zu machen, zu analysieren, was tut sich da. Vor allem die Behauptungen des schlechtesten US-Präsidenten, den es jemals gegeben hat, zu entkräften, der ja pausenlos von irgendwelchen endgültigen Siegen oder der endgültigen Vernichtung spricht. Aber es findet ja tatsächlich nicht statt. Sein Land ohne Strategie beginnt einen Krieg, der zu nichts führt, außer die Welt ins Unheil zu reißen. Und das Unschuldige und Zivilisten treffen ist umso trauriger. Und die Wahrnehmung auch in den öffentlichen rechtlichen Medien ist tatsächlich, man sieht dann die tollen Bilder von anfliegenden Flugzeugen und Drohnen, aber ja, der tatsächliche Krieg findet auch im Hintergrund statt. Es ist tatsächlich so etwas Ähnliches wie ein Cyberwar zwischen den Iranern und maßgeblich natürlich zwischen den Israelis und den Amerikanern. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Dabei noch eine Menge Parallelen zu dem, was wir in Russland beobachten. Und so ist ein Thema entstanden, das unter anderem jetzt in der August-Ausgabe im EX so einem 6-seitigen Artikel führt, wo ich dann nochmal so die Kernthesen zusammenfasse und für den geneigten Leser aufbereite und hoffe, das Thema gefällt. Insofern finde ich auch interessant, weil ich jetzt sehr viele Buchungsanfragen kriege, ganz spezifisch zu diesem Thema Iran, weil es natürlich quasi auch das ist, was uns aktuell beschäftigt und bedroht.
Also man kann schon mal sagen, die Rolle von Cyber in dem Krieg ist auf jeden Fall da. Es wäre ja auch komisch, wenn nicht, muss man ja sagen. Aktuell mag es wahrscheinlich keinen Krieg auf der Welt geben, der mit Waffengewalt geführt wird, der nicht auch im digitalen Raum weitergeht. Aber nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit, wie, ja, sag jetzt mal, dieser digitale Raum, wie der auch gerade von den Kriegsparteien umkämpft wird. Was kann man sehen? Was hat deine Analyse vielleicht festgestellt?
Ja, wenn man den Cyberraum betrachtet, gibt es, ich sag mal, drei Dimensionen von Cyber, die tatsächlich relevant sind, jetzt aus Cybersicht oder aus militärischer Sicht. Das ist einmal das sogenannte Streitkräftedispositiv, was man als Cyber braucht, also die Herstellung der entsprechenden Kommunikationsverbindung, Funk- und Vermeldetechnik, aber ich sag mal, die ganze Aufklärungssensorik, was da dran hängt, inklusive der Flugsteuerung, der Drohnen, Radarüberwachung und Ähnliches, ist alles Teil des Cyberraums und gehört natürlich dann auch sowohl zum Iran als auch zu den Amerikanern, den Israelis. Der zweite Teil, und da sind wir direkt in dem Themenbereich hybride Kriegsführung, ist der große Teil der Ausnutzung von Informationen und Kampf durch Informationen, klassischerweise die Fake News, also True Social, ein bestes Beispiel dafür, und tatsächlich die Arbeit mit Desinformationskampagnen und auch gerade nach innen in den Iran gerichtet, die massive Propaganda zur Beeinflussung der eigenen Bevölkerung. Und der dritte, der komplizierteste Bereich ist tatsächlich der der klassischen Cyberangriffe. Angefangen mit Aufklärung, Data Leakage. Ich versuche, an die Informationen des Gegners zu kommen. Aber auch diese, ich sag mal, klassischen Cybercrime-Waffen. Wir nennen das immer Ransomware ohne Ransom. Das heißt, Angriffe mit Ransomware-Werkzeuge, wie wir sie bei Cyberkriminellen beobachten. Aber dann wird auf Lösegeld verzichtet. Und letztendlich ist es dann nichts anderes als dies, was wir so als Denial of Service betrachten. Interessanterweise auch so diese old-fashioned Distributed Denial of Service Angriffe durch sogenannte Botnetze, die jetzt nicht massive Auswirkungen haben, aber ein relativ hoher Störfaktor sind. Und all diese verschiedenen Phänomene, versuchte Cyberangriffe gegen Behörden und Unternehmen, dann natürlich das, was im Schatten stattfindet, wo ich auch keinen Zugriff drauf habe, der Kampf der Nachrichtendienste, die ja entsprechend über offensive Cyber-Capabilities verfügen. Ja, und das ist so insgesamt das Spannungsfeld, mit dem wir uns beschäftigen. Und ich habe auch festgestellt, dass zunehmend in der Community man sich mit dem Thema beschäftigt. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, so was die Qualität zum Beispiel der iranischen Angriffsgruppierungen sind.
Jetzt haben wir ja immer so, wenn wir in Threat Intelligence denken, dann ist, glaube ich, jedem vor Augen so Gruppierungen und Ähnliches, die es dann da draußen gibt, auch immer mal wieder verniedlicht. Ich meine, gut, es hat früher mal angefangen mit Lockbit, WannaCry und Co. Irgendwann ging es da mal dahin, dann hat man den Chinesen, glaube ich, den Panda gewidmet und dann gibt es irgendwo die Spider und Spinnen und anderen Tiere dieser Welt. Jetzt liest man ja neuerdings auch durch die Berichterstattung und natürlich auch durch deine Informationen, die wir jetzt immer noch mal öffentlicher gemacht wurden, von der Kittengruppe, also den kleinen Kätzchen auf gut Deutsch übersetzt. Wo kommt das denn jetzt her? Also gerade wer hat sich den Namen überlegt und warum sind es die Kätzchen?
Ja, ist aber spannend, weil in der Community, also die einzelnen Research-Gruppen, gerade von kommerziellen Firmen geprägt, sind die teilweise wirklich sehr, sehr gute Research-Abteilungen haben. Mandiant hat ja damit angefangen, diese sogenannten Advanced Persistent Threats, also sehr, sehr gut ausgebildete Hackergruppen, durchzunummerieren. Da finden wir eben auch iranische Gruppen, aber die bekannteren sind zum Beispiel die APT-28, APT-29-Gruppe Fancy Bears, die NADA angegriffen hat, Olympische Spiele gestört hat und ähnliches, die den E-Mail-Account von Hillary Clinton, sodass man dann sieht, dass die eine entsprechende Nummer bekommen haben. Und die Firma CrowdStrike hat irgendwann beschlossen, tatsächlich den ja, guten Hackergruppen, also vor allem Cybercrime-Gruppen, entsprechenden Namen zu geben. Dadurch haben die Russen natürlich Bär bekommen, Bier. Fancy Bier ist ein Beispiel oder die Panda-Gruppen der Chinesen, aber es gibt eben auch weitere Länder, Nordkorea, Vietnam und ähnliches und Indien, wo die Gruppierungen bestimmte Namen bekommen haben. Und ich habe diesen Vortrag zum Thema Iran mal auf einer Veranstaltung der LSZ in Kitzbühel gehalten und da sprach mich ein Vertreter CrowdStrike an und sagte, weißt du eigentlich die Story, warum die Iraner eigentlich Kitten, also Kätzchen heißen und nicht wie erwartet Cat? Und der Grund ist ja so einfach wie interessant. Es war tatsächlich so, dass CrowdStrike die Bewertung der Kapazitäten und Fähigkeiten der Iraner nicht so zuordnen konnte. Also sie wussten nicht, wie gut die eigentlich sind und haben sich deshalb entschlossen, wir geben denen einfach nur den Namen Kätzchen, also Kitten, und nicht den Namen Katze. Und so ist der Name tatsächlich hängen geblieben. Aber jetzt haben wir festgestellt, eigentlich hätten die Cat heißen müssen, weil die Fähigkeiten dieser verschiedenen Gruppen sind tatsächlich sehr, sehr gut. Und wenn man sich die verschiedenen Gruppen anguckt, mit denen wir zu tun haben, gibt es eine Menge sehr, sehr gut ausgebildeter Hackergruppierungen mit teilweise Kriminellen, aber hauptsächlich nachrichtendienstlichen Hintergrund, die vom Iran aus agieren.
Jetzt hast du vorhin ja nochmal kurz in deiner Aufzählung auch zu den Motivationen mit No Ransom gesprochen, im Sinne von arbeitsunfähig machen von Unternehmen. Ja. Das Thema Ransomware, gerade wenn man jetzt zum Beispiel Richtung Finanzierung von Kriegskassen etc. schaut, das ist ja auch was bei anderen Ländern wie zum Beispiel Nordkorea unterstellt. Ist das etwas, was man dann aber dennoch auch im Iran wiederfindet, um am Ende auch liquide Mittel zu haben, oder ist das etwas, was sie eigentlich gar nicht benötigen?
Also erstmal Finanzierung von den Gruppierungen, das ist auch in Nordkorea der Fall, das ist tatsächlich von im aktuellen Iran auch zu beobachten. Die finanzieren einen Großteil ihrer Capabilities mit Kryptomining. Und es ist so, dass die Gewinne von Kryptomining zu 50% den sogenannten republikanischen Garden zugutekommen. Und da handelt es wirklich um mehrere Milliarden US-Dollar, die allein durch Kryptomining eingehen. Das Problem bei Ransomware-Angriffe ist, dass sowohl die israelischen als auch die amerikanischen Unternehmen aus zweierlei Gründen nicht zahlen. Die israelischen aus grundsätzlichen Erwägungen, die zahlen nicht für Cyberangriffe. Die sind auch, was die Unternehmen angeht, wesentlich besser aufgestellt als wir. Und den amerikanischen Unternehmen ist per US-Gesetz verboten, tatsächlich Lösegeld zu zahlen und hat dann erhebliche Auswirkungen auch auf die Unternehmen, sodass es da auch sehr schwierig ist. Und das wissen natürlich auch die Iraner. Das heißt, das als Einnahmequelle zu nutzen, ist sehr umständlich und sehr schwierig. Und im Moment aktuell konzentrieren sie sich auf Kryptomining beziehungsweise die Gesamtfinanzierung ihrer Cyber-Capabilities ist, was das angeht, per se vorhanden.
Kryptomining in dem Sinne bedeutet, sie übernehmen fremde Server in anderen Ländern und nutzen die Compute-Leistung, um sozusagen in ihrem Auftrag Währungen zu generieren und möglichst unentdeckt zu bleiben. Also erstmal kein Ausfall, sondern das Nutzen von unallokierten Ressourcen im Namen der Angreifer.
Genau, richtig. Und da ist tatsächlich eine Menge Geld mitzumachen. Und das Fatale gerade in Nordkorea ist, dass aufgrund des sehr schlechten Stromnetzes Kryptomining tatsächlich sehr viel Energie frisst, was zulasten der Bevölkerung geht und Stromausfälle herbeiführt, nur damit Kim Jong-un sein Land weiterhin beherrschen und kontrollieren kann.
Ja, Wahnsinn. Wenn wir jetzt auf die Kittengruppe gucken und die vielleicht auch mal so in dieser staatlichen Hackerstruktur im Iran einordnen. Wie sieht das Ganze so aus von der staatlichen Seite? Welche Fähigkeiten haben auch die staatlichen Akteure und wie hängt dann die Kittengruppe damit zusammen?
Ja, dazu muss man ein bisschen ausholen und so die Gesamtorganisation erklären. Also der Iran hat im Vergleich zu vielen anderen Nationen tatsächlich eine Streitkräftestruktur, die ist doppelt angelegt. Das heißt, es gibt neben den normalen Heer, Luftwaffe, Marine und Cyberkräften der Iraner, also das iranische Heer, die iranische Luftwaffe, als Pendant dazu gleichzeitige Fähigkeiten, die die republikanische Garde kontrollieren, die wesentlich besser ausgerüstet, besser ausgebildet sind. Das heißt, die hat eine eigene Luftwaffe, eigene Marine und ein eigenes Heer, aber die republikanische Garde hat auch eine eigene Cyber-Capabilities und damit kontrollieren die natürlich einen Teil der entsprechenden Kernfähigkeiten. Dann gibt es hier dieses MOIS, das quasi das Geheimministerium, das im Iran bestimmte Cybergruppierungen kontrolliert und das ist das, was ich angesprochen habe, was parallel ist zu dem, was wir in Russland sehen. Das heißt, die Cybercrime-Gruppen, die sogenannten Kittengruppen, die als Kriminelle agieren, haben mit Kriegsbeginn ist feststellbar, dass sie unter Kontrolle staatlicher Stellen sind. Also bestimmte iranische Geheimdienste üben die Kontrolle auf und lenken auch die Angriffe auf für sie genehme Ziele und nutzen quasi die Kernfähigkeiten, die Technologie und die Tools der Cyberkriminellen aus, um dann mit einem sogenannten Disruption, also Störfeuer, gegen die Bereiche zu machen. Und diese Gruppierungen, da unterscheiden wir drei verschiedene. Einmal gibt es klassischerweise auch in dem iranischen Ministerium Cybergruppierungen, also wie wir es auch haben, also Spionageabwehr, Auslandsspionage und natürlich die sogenannte Cyber Division, aber eben darüber hinaus auch Gruppierungen, die Kernfähigkeiten ausüben und da ist es eine schöne Geschichte, eben das berühmte Department 1500 aufgetaucht, von dem die Community etwas tiefergehende Kenntnisse hat, weil die Hacker aus dieser Gruppierung haben bei GitHub den Fehler gemacht, Dokumente einzustellen, die heruntergeladen worden sind und aus dem klar ersichtlich ist, dass das Department 1500 sehr gut ausgebildete Hackergruppen hat und die Besonderheit gerade bei den Hackergruppen ist, dass unter anderem von den 7 verschiedenen Gruppen, die dort allokiert sind, tatsächlich es eine Brothers-Gruppe gibt, also eine männliche Hackergruppe und überraschenderweise auch eine reine Sisters-Hackergruppe, die aus weiblichen Hackern besteht, die auch entsprechende Fähigkeiten haben. Viele von diesen iranischen Hackern sind Spezialisten, die unter anderem an westlichen Universitäten ausgebildet worden sind. Das heißt, die machen ihren Universitätsabschluss im Westen, kehren dann in den Iran zurück und stellen ihre Fähigkeiten dann den Streitkräften und Gruppierungen zur Verfügung. Und diese Durchmischung, also nachrichtendienstliche Kontrolle für Cybercrime-Gruppen, da befindet sich der Research, was in Iran geht, noch am Anfang. Also eine genaue Zuordnung, welcher der Kittengruppen, zum Beispiel Charming-Kitten oder wie sie alle heißen, oder die als EPT-35, EPT-34-Gruppen, zu welchem Ministerium gehören die? Gehören die zu MOIS, gehören die zu FATA, also der internen Kontrollpolizei? Dann sind wir nochmal recherchieren. Bei den Russen hat es Microsoft geschafft, in einer sehr guten Recherche tatsächlich die verschiedenen APT-Gruppen auch den verschiedenen Inlands- und Auslandsnachrichten zuzuordnen, in denen durch Attributionen genau bewiesen werden kann, okay, diese Gruppen arbeiten für diese Bereiche ähnliches. Da ist auch zu beobachten, und das ist ebenfalls so eine Parallele, dass die Cybercrime-Gruppen zu einem, sagen wir mal, Informationsaustausch gezwungen wurden. Das heißt, die tauschen Tools Tools aus, Tool-Suites, und nutzen die dann gemeinsam, was in kriminellen Kreisen eigentlich unüblich ist. Und natürlich jeder Cyberkriminelle dafür gesorgt hat, dass seine Organisation die besten Tools hat. Da geht man nicht irgendwo auf eine Cybercrime-Community und trifft sich dort und tauscht Tools. Das machen die normalerweise nicht, aber auch im Iran hat ein Research Center beobachtet, dass es zu diesem Informationsaustausch über Tools zwischen den einzelnen Gruppierungen gekommen ist.
Mit den Tools, die man dann ja auch, ja, und die Fähigkeiten, über die man vielleicht über das GitHub Leakage dann, ja, sag ich mal, informiert werden konnte, konnte man mit den Informationen dann auch, ja, Erkennungsmechanismen auf der anderen Seite erstellen, um vielleicht Detektierung gerade von diesen, von dieser Kittengruppe auch vorzunehmen? Oder ist das, sag ich jetzt mal, nicht so tief im Detail gewesen, dass man darauf wieder Abwehrstrategien aufbauen konnte?
Ja, die Schwierigkeit bei Attribution ist tatsächlich, dass die Tools ja alle in sich ähnlich sind. Nehmen wir mal ein Beispiel an der Angriff auf die Stadt Frankfurt. Da ist MOT genutzt worden. Das ist das Tool, das quasi die Kontrolle über das Netzwerk übernommen haben. Dann hat man mit sogenannten Verteilmechanismen arbeiten müssen, die es schaffen, dass quasi die Verschlüsselungssoftware auf möglichst vielen Rechnern ist. Das hat man mit Trickbot oder Quadbot gemacht. Und als drittes wurde dann tatsächlich, dass die klassische Ransomware, in diesem Fall bei Frankfurt war es Ryuk, runtergeladen, die Verschlüsselungssequenz startet. Das heißt, wenn wir klassischerweise Angriffe betrachten, egal welche Art, ob Cyberkriminelle oder staatlich gestützte, nutzen die gleichen Wirkmechanismen. Das heißt, ich brauche ein Tool, das mir hilft, in ein System einzubringen, sei es durch eine Phishing-Kampagne, indem ich einen Link anklicke, sei es durch ein entsprechendes Angriffstool, mit dem ich direkten Zugriff auf ein System komme, unter Ausnutzung von Schwachstellen, so ein klassisches Exploit-Kit und ähnliches. So, und die Verteilmechanismen funktionieren auch nach den entsprechenden technischen Grundprinzipien und sind ähnlich, egal ob staatlich gesteuert oder kriminell. So, und das macht die Attribution natürlich schwierig, weil die nutzen die gleichen Tools und die gleiche Vorgehensweise, und dann ist es recht schwierig herauszufinden. Indikatoren sind natürlich die Angriffsziele. Man sieht zum Beispiel beim russischen Hybrid-Warware, ein klassisches Beispiel, die erste deutsche Cyberkatastrophe in Bitterfeld, auch eine spannende Geschichte, wo ja tatsächlich ein Landkreis angegriffen worden ist, obwohl es jedem russischen Kriminellen klar ist, dass ein Landkreis nicht zahlt. Also das ist keine Cybercrime-Attacke, weil die Kriminellen sind in ihrer Arbeitsweise tatsächlich sehr gut, sage ich auch mit dem nötigen Respekt. Das heißt, die sind nicht so dumm, ihre Ressourcen an Bereiche zu verschwenden, bei denen keine Gewinne draus zu holen sind. Ich sag mal, freundlich, das sind gute und nette Kriminelle, die wollen nur ihr Geld. Und verfolgt man diese Zielsetzung, kann man dann auch die Angriffe zuordnen. Richten sich die Angriffe quasi gegen Bereiche, die entweder nicht zahlen oder kritische Infrastruktur sind, wo die Schäden erheblich sind, dann kann man immer davon ausgehen, dass es sich hierbei um einen nachrichtendienstlichen Hintergrund handelt. Was uns jetzt beim Iran überrascht hat, ist tatsächlich die Qualität. Das heißt, wenn man mal sieht, es gibt da interessante erste Studien, die Malware analysieren. Es gibt die Dindor-Backdoor, und die Iraner machen da eine Weiterentwicklung einer bekannten Schwachstelle und entwickeln das Tool weiter in einer Qualität, die wirklich sehr, sehr gut ist, was dafür spricht, dass auch exzellente Programmierer auf der iranischen Seite sind, die diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Angriffswaffen oder Cyberwaffen programmieren und dann den Angreifern zur Verfügung stellen. Und das ist eine Dimension, wo man sagen kann, der Iraner spielt da auf jeden Fall in der Champions League der entsprechenden Angriffsbereiche.
Jetzt hast du vorhin auch nochmal über das Thema Fake News gesprochen, und jetzt haben wir hier ja noch mehrere Akteure am Tisch sitzen, nicht nur Iran, sondern wir haben auch gerade nochmal über jemanden anderes gesprochen, der auch gerne mal Fake News verbreitet. Ich glaube, welche Rolle Fake News spielen, müssen wir in dem Kontext nicht direkt klären, aber nimm uns doch vielleicht mal mit auf so die Reise der hier funktionierenden Desinformationskampagnen, die man auch sehen konnte, die jetzt so seit dem 28. Februar, ich sag mal bis heute, Anfang Juli auch irgendwo verzeichnet und hier festgestellt worden konnten.
Ja, das ist sehr spannend, weil man tatsächlich da auch wieder zwei Dimensionen betrachten muss, nämlich Fake News, die sich nach innen, und Fake News, die sich nach außen richten. Also die ewigen Siege des Oberstrategen aus Washington, die haben wir zu Genüge gehört, und die nimmt tatsächlich keiner mehr ernst, selbst in Washington nicht, und machen das Ganze nur ein bisschen peinlich. Natürlich gibt es da auch von der iranischen Propaganda Heldengeschichten, die propagiert werden, die auf der anderen Seite nach außen gerichtet sind, so nannte Devise, man kann unsere Führer töten, wir sind trotzdem weiter als Land existent. Interessant ist, und das ist jetzt quasi nicht das, was wir zum Beispiel in Russland und Ukraine beobachten, ist die Desinformation nach innen. Und da zeichnet sich ab, dass wir hier beide auf beiden Seiten Regime, und ich sage jetzt mal ganz bewusst auch Richtung USA, ein Regime, ein Land, das sich unter Trump also deutlich Richtung Diktatur bewegt, dass ich hier durch, er macht es mit True Social, durch Desinformationskampagnen meine eigene Bevölkerung davon überzeugen muss, dass das, was ich mache, richtig ist und damit tatkräftig, und das ist eben, das disqualifiziert ihn als demokratischen Führer, dass ich als Führer eines demokratischen Landes die Presse aussetze und bewusst Falschinformationen und Falschnachrichten verbreite, weil ich jetzt nicht mehr weiß, wie ich aufgrund der fehlenden Strategie aus dem Krieg rauskomme. Im Iran findet das noch massiver statt, weil hier natürlich eine Bevölkerung ist, die jetzt in den Januaraufständen ein hohes Maß an Unzufriedenheit zeigt. Und wir haben ja gesehen und beobachtet in Nachrichten, mit welcher Vehemenz die iranische Regierung gegen die Dissidenten vorgegangen ist, mit Hinrichtungen und entsprechender totaler Kontrolle. Und auch hier natürlich im Staatsfernsehen, aber auch durch andere Mittel und Medien gesteuert, bewusste Desinformation über das, was tatsächlich militärisch stattfindet. Und das ist etwas anderes als das, was wir in Russland und Ukraine sehen. Russland macht natürlich auch eigene Propaganda und Heldengeschichten, aber tatsächlich gibt es auch von Seiten der russischen Presse und auch in der Bevölkerung Russlands sehr genaue Informationen über das, was tatsächlich stattfindet. Das heißt, man ist sich sehr wohl bewusst über die hohen Verluste, auch über das, den Krieg, der anscheinend nie zu Ende geht. Und in der Ukraine mit einer demokratischen, westlich orientierten Presse werden zwar auch Propagandanachrichten verbreitet. Das Land befindet sich im Krieg, aber tatsächlich, wenn man die Medien beobachtet, doch tatsächlich sehr realistisch über das berichtet, was ist. Und das ist sowohl im Iran als auch in den USA nicht der Fall.
Gleichzeitig auch irgendwie spannend zu sehen, wie dieses Thema Fake News, ja, sag ich mal, an Bedeutung dennoch gewinnt, obwohl wir schon Ewigkeiten wissen, dass es das gibt. Würdest du auch sagen, dass das eine entsprechende Wirkung auch in den Bevölkerungen hat? Kann man da irgendwie ja Kennzahlen ziehen oder gibt es da Studien darüber, wie das auch entsprechend ankommt? Weil wenn man jetzt mal auf die USA guckt, dann sieht man ja eher auch immer schlechtere Zustimmungswerte für Trump. Also wie hängt das mit zusammen? Funktioniert das, was die Staaten da machen? Oder ist das eigentlich ja nur, um sich selber so ein bisschen zu schützen?
Also wenn wir über Amerika reden, scheint es ja zu funktionieren. Letztendlich Republikaner als Partei komplett aufgehören ab zu existieren und sich weit entfernt haben von einer demokratischen Partei. Und man sieht ja auch, dass das auch verfängt und ähnlich in den ganzen Diskussionen, was so die Amerikaner tut. Und die Zustimmungswerte sind ihm egal, solange er machen kann, was er will. Und das ist ja das tatsächlich. Er hat ja völlige Narrenfreiheit. Und bin echt mal gespannt, wie die Midterms ausgehen, wo ich natürlich hoffe auf den Erdrutschsieg der Demokraten. Aber was dann tatsächlich passiert, wenn Trump versucht, die legale demokratische Wahl nicht zu legitimieren, weil er ja nicht verlieren kann. Und das ist natürlich eine Sache, die sich in dem Bereich stattfindet. Auf dem Iran ist jetzt eine interessante Frage. Vielleicht kann ich mal kurz ein bisschen was erzählen zu diesen strategischen Cyberzielen, die die Amerikaner hat, weil dann können wir, ist auch das Grundverständnis besser, wie es für die iranische Bevölkerung aussieht. Also die Ziele der Amerikaner und Israelis waren 5 Punkte. Also erstmal hat er angefangen, nicht Ziele, sondern die Vorgehensweise im Cyberraum mit Push-Nachrichten, was natürlich sehr witzig ist. Also sie haben es geschafft, sich in das Mobilfunknetz der Iraner einzuhacken und die Iraner haben dann alle auf ihrem Display gefunden hier. Also es geht bald los und wir werden auf jeden Fall gewinnen. Ist funny, aber tatsächlich, wenn ihr euch mal überlegt, unser Land befindet sich im Krieg und ihr würdet so eine Nachricht von der Gegenseite kriegen, würdet ihr auch sagen, ja, schön. Nett gemacht, ist aber kein Hack, der tatsächlich irgendwelche größeren Auswirkungen hat auf Entscheidungsträger und Ähnliches und damit, ich sag mal, mehr so ein Gimmick. Dann die Angriffe auf Webseiten, auf das Staatsfernsehen und die entsprechenden sozialen Medien, Apps und Ähnliches ist im ersten Schritt passiert, viel mit der israelischen Unterstützung. Da ist die israelischen Geheimdienste, haben wirklich sehr, sehr gute Kräfte, waren ein aktives Störmanöver in den ersten Zeiten, aber hat nicht lange funktioniert. Und eins, was sich Trump auf die Fahnen geschrieben hat, er hat ja behauptet, dass die Amerikaner und die Israelische geschafft haben, das Internet der Iranischen Republik komplett lahmzulegen, sodass nur 4% der Services zur Verfügung stehen. Wenn man sich mit Internet Disruption länger beschäftigt, gibt es im OSINT-Bereich sehr viele Tools, empfehlenswerteste Seite von netblocks.org. Da kann man nämlich draufgehen und regional sehen, welche Regionen gerade von irgendwelchen Störungen betroffen sind und welche nicht. Und dabei ist festzustellen, dass das Internet Disruption, also Rückführung auf 4%, über 10 Tage andauerte im Iran. So, wenn man von NetBlocks diese Kurve sieht, wo auf einmal quasi Internet-Traffic von 100% auf 4% runtergeht, stellt man fest, das habe ich zumindest gemacht, und als ich mir die Kurve angeguckt habe vom 8. Januar 2026, dann ist nämlich das Gleiche passiert. Da hat die iranische Regierung entschieden, als die ganzen Aufstände losgingen, die Bevölkerung vom Informationsfluss des Internets abzuklemmen und identisch auf 4% runter. Nun haben wir in Russland sehr viel Research gemacht, da auch mein Dank an die Firma Alpha Strike, die mal einen Vortrag gehalten hat, über was tatsächlich, wie das aussieht mit den Services, wenn Russland ihre Luftangriffe und Drohnenangriffe geflogen hat, kann man feststellen, dass die Services beispielsweise in Mariupol, in Charkiw und Ähnliches deutlich runtergegangen sind. Aber, und das ist das, was eben auch im Iran hätte passieren müssen, in relativ kurzer Zeit, in 3 bis 6 Stunden, stand ein Großteil der Services wieder zur Verfügung. Also mehr als 50% innerhalb von 2 Stunden. Wenn jetzt Iran tatsächlich mit dem 28. Februar, also mit dem Kriegsbeginn, über 10 Tage lang den Internetservice gestört hat, und Iran ist ein riesiges Land und selbst die Amerikaner und Israelis zusammen haben nicht die Capabilities, ein Land so lange vom Netz zu nehmen, spricht viel dafür, dass die von Trump propagierte Internet-Disruption tatsächlich ein Ablenkungsmanöver war, um die Bevölkerung zu entkoppeln. Und dazu muss man wissen, dass im Iran wie in Russland natürlich solche Darknet-Tools, positive Darknet-Tools wie Tor, Router und ähnliches, Tor-Browser verboten sind, weil sie ja anonymes Surfen im Netz erlauben und geschlüsselt ist. Das ist also nicht zulässig, diese ganzen verschiedenen Tools. Und was auch nicht zulässig sind, sind die sogenannten Starlink-Satelliten. Das heißt, die Iraner dürfen private Satelliten nicht nutzen, es sei denn, es sind Satelliten, die von der iranischen Telekommunikationsbehörde zur Verfügung steht. Das zeigt eben, dass man auch sehr wohl in der Lage ist, diese totale Kontrolle durchzuführen. Das war auch die Zielsetzung der iranischen Regierung, parallel natürlich mit Propaganda entsprechend im Staatsfernsehen, das ja auch ein Teil des Cyberraums ist, um quasi der Unzufriedenheit der Bevölkerung entgegenzuwirken.
Spannender irgendwie Zusammenschlüsse von allen Themen. Auf der einen Seite die ganzen Fake News, sich dann aber gleichzeitig abzukoppeln, um wahrscheinlich auch die Bevölkerung vor vielleicht weiteren Fake News oder auch vor wahren Nachrichten, die irgendwie Destabilität reinbringen, zu schützen und das dann ja in seine eigene Kontrolle zu nehmen. Und augenscheinlich hat es ja auch funktioniert, weil wenn man sich so ein bisschen an die ersten Kriegstage zurückerinnert, dann war ja immer diese Frage, die da auch so im Raum stand, ja, hält das Konstrukt so, ne, mit dem Iran, mit, sei jetzt mal vielleicht dem einen oder anderen Führer, den es dann nicht mehr gab, und wie stabil ist das Land auch mit den Protesten von davor? Und irgendwie war das ja dann aus Perspektive Iran der richtige Entschluss, wenn es dann am Ende genauso gelaufen ist, weil es ja am Ende Stabilität gebracht hat, auch wenn es so ein bisschen irreführend ist, in dem gleichen Gedanken, dass wenn man sein Land 10 Tage vom Internet ab wegholt, dass es irgendwie stabilisierend sein kann, ne?
Ja, viele unterschätzen auch, die iranische Mentalität. Wenn man jetzt die Millionen Leute auf der Straße sieht, die offizielle Staatstrauer tragen, und da ist es ein klarer Unterschied zu Nordkorea, wo die Leute einfach eingeteilt sind und dieses Pflichttrauernd abarbeiten. natürlich sind das vermutlich nicht alle Regimefreunde, aber es ist tatsächlich, gibt es noch einen relativ hohen Rückhalt von der Bevölkerung für die Regierung als solches, auch wenn diese Dissidentengruppen und Exil-Iraner das gerne anders sehen würden. Also der Irrglauben von Trump, sobald er ein paar Bomber rüberschickt in dieses riesige Land und ein paar Schiffe versenkt, anschließend wird es eine riesen Aufstandsbewegung geben. So funktioniert das nicht. Das heißt, es reicht nicht, wenn man die Köpfe rollen lässt. Das hat in Venezuela ja auch lernen müssen. Sondern man muss tatsächlich gucken, dass man auch eine entsprechende Grundlage schafft. Und wenn man sieht, wie stark die republikanischen Garden sind mit über 1 Million Soldaten, mit den entsprechenden staatlichen Kontrollen und Ähnlichem, weiß man ganz genau, dass das nicht einfach ist, wenn man so ein Land dazu bringen will, aufzustehen. Vielleicht mal ein Beispiel hier. Die Fatah, das ist die iranische Polizei- und Überwachungsbehörde, eigentlich Cybercrime und Polizeiüberwachungsbehörde, ist interessant, so die Mischung, also nach der Devise, wir richten uns gegen Kriminelle und gegen die Bevölkerung, das ist so unsere Zielgruppe. Und die hat ein Programm etabliert, das nennt sich gesellschaftsbasierte Polizeiarbeit. Ich finde das den Namen sehr nett. Also wir haben im Osten die Stasi gehabt, aber gesellschaftsbasierte Polizeiarbeit klingt doch viel, viel positiver. Und da ist die Bevölkerung angehalten zu gucken und zu kontrollieren, dass die eigene Bevölkerung eben keine Satellitenschüssel hatten, dass sie sich nicht negativ über das Land äußert, dass man, wenn möglich, dass auch ein Teil der gesellschaftsbasierten Polizeiarbeit sich positiv über das Land äußert. So, und das unterliegt alles der staatlichen Kontrolle und der Kontrolle durch die republikanischen Garden. Und das ist klar, dass da nicht auf einmal 100.000 aufstehen können und sagen, wir kämpfen jetzt gegen ein gut bewaffnetes Land, das gut ausgebildet ist. Und im Vergleich zum Beispiel zu der DDR 1989, sag mal, weder pleite noch alleine stand, weil das war, dass die DDR kippte, lag ja auch daran, dass da eben keine Wirtschaft mehr hinternahm. Klar, die Auflagen für die Iraner, die Sanktionen treffen die heftig, aber es ist tatsächlich ein Land, das trotzdem weiterhin eine gute Struktur hat, die Bevölkerung ernähren kann und so weiter. Und das sind natürlich auch Dinge, die eine große Rolle spielen. Und man darf auch nicht vergessen, tatsächlich die verschiedenen Wortbrüche, die wir von der westlichen Welt gemacht haben, als die Iraner angefangen haben, zum Beispiel das Iran, die Diskussion über das Iran-Abkommen. Ich weiß, viele von euch haben es vermutlich nicht auf dem Schirm, dass die Iraner Atom haben sie den Amerikanern, den Deutschen zu verdanken. Die Amerikaner haben entschieden, dass quasi damals unter Präsident Eisenhower die Iraner Atom bekommen zur zivilen Nutzung. Das war unter dem Schah natürlich kontrollierbar, aber dem Regimewechsel nicht mehr. Das heißt, die hatten entsprechende Fähigkeiten zur Nuklearenergie, einmal zur zivilen Nutzung, aber der Schritt von der zivilen und Richtung militärische Nutzung ist jetzt nicht so schwierig, zumal die Fähigkeiten zum Bau einer Atombombe in vielen Ländern vorhanden ist. Es fehlt entweder der Wille und natürlich auch die entsprechenden Anreicherungsmöglichkeiten. So, wenn man dann mehrfach feststellt, dass der Westen Wort bricht, dann ist die Frage, wer ist jetzt der verlässliche Partner, schnell zu beantworten. Dann die westliche Welt mit ihrem Kolonialgehabe ist in der arabischen Welt nicht durchgängig wohl gelitten. Und das heißt natürlich auch für die iranische Bevölkerung ist die Frage, ist Amerika wirklich der große Bruder und können wir Israel vertrauen, sehr schnell zu beantworten. Und die Frage auf diplomatischen Wege, wie geht man tatsächlich damit um und Ähnliches, hat Obama versucht zu beantworten, als er 2018 den Iran-Deal gemacht hat, der aus meiner Sicht wesentlich das Beste war, was man hätte rausholen können, aber völlig unverständlich von dem größten Strategen der Welt in Amerika wieder aufgekündigt worden ist. Und wenn er jetzt einen Deal macht, wird er deutlich schlechter aussehen als das, was Obama damals 2018 erreicht hat.
Kurze Werbung.
Hast du am 17. September schon etwas vor?
Wenn du etwas mit IT zu tun hast, solltest du dir diesen Tag auf jeden Fall im Kalender vormerken.
Ganz genau, Marcel. Denn dann geht der Deutsche IT-Security-Kongress, kurz DITSK, in die sage und schreibe 7. Auflage.
Beim Deutschen IT-Security-Kongress kommen die wichtigsten IT-Entscheiderinnen, internationale Hersteller und die besten Speaker zusammen.
Dieses Jahr sind wir das erste Mal in der Osnabrückhalle und euch erwartet ein Tag rund um IT und Cybersecurity.
Das Ganze gestalten wir mit Keynotes, Panels, Workshops und natürlich sind auch unsere verschiedenen Themenwelten am Start, bei denen du dich mit internationalen Herstellern, aber auch Gleichgesinnten vernetzen kannst. Und so viel sei schon mal gesagt, die erste Keynote des Tages wird Carsten May wird vom BKA halten.
Da freue ich mich drauf, Carsten als ein Bekannter unseres Podcasts. Alle Infos zum Deutschen IT-Security-Kongress 2026 und die Möglichkeit, dich anzumelden, findest du unter it-ist-alles.de/Kongress2026.
Wir freuen uns, dich vor Ort in Osnabrück begrüßen zu dürfen.
Also nochmal it-ist-alles.de/Kongress2026. Bis bald.
Bis bald.
Das war's auch schon wieder mit der Werbung.
Jetzt haben wir sehr viel zur politischen Lage auch zwischen den drei Akteuren Israel, USA und auch dem Iran gelernt und das ist auch wichtig zur Einleitung. Ich glaube, für die meisten unserer Hörer wird es jetzt auch nochmal spannend nachzuvollziehen, was hat das denn für Auswirkungen für uns in Deutschland, für die Unternehmen vielleicht da draußen. Ich meine, klar, ein wesentlicher Aspekt, den wir ja heute schon lange spüren, ist alles das, was in der Straße von Hormus passiert und natürlich unseren gestiegenen Energiekosten. Der Tankrabatt ist ausgelaufen, man sieht, die Preise gehen wieder hoch, das ist das eine. Aber was bedeutet das vielleicht auch gerade im Cyberraum?
Ja, interessanterweise ist ja der Angriff auf die Senatorin Badenberg in Berlin das beste Beispiel, was passiert. Wir haben eine sehr große Community von Exil-Iranern in Deutschland, die sich auch schon lange hier in dem Land leben und sich wohlfühlen und natürlich im Fokus der iranischen Regierung stehen. Dazu kommt, dass wir als Deutschland natürlich immer noch ein vorbehaltloser Unterstützung der Israels sind. Also egal, wie man über den Gaza-Krieg denken darf, steht natürlich die Bundesregierung weiterhin konsequent hinter Israel. Und das ist natürlich auch der Iranischen Republik ein Dorn im Auge. Und so sind wir logischerweise ein Ziel. Dass die Iraner sich aktuell natürlich auf die beiden Länder konzentrieren, also die Gruppierung, das sind natürlich die Golfstaaten und das ist Amerika und Israel, ist klar, aber die westliche Welt wird beobachtet und wenn man sieht, wie der Angriff auf die Senatorin gelaufen ist, das war schon high sophisticated, mit so einem gefakten Mail, eine Einladung von der jüdischen Community, wo man natürlich draufklickt und sagt, will ich mal reingucken, was sich dahinter verbirgt und dann versuchen, an Informationen zu kommen, zeigt, das ist ja nun bekannt gewordener Angriff, zeigt, dass die Iraner auch hier in Deutschland aktiv sind. Und es gibt, und da kann man von ausgehen, auch eine Menge iranischer Geheimdienstleute, die sich in Deutschland tummeln und rumtreiben und tatsächlich Kontakte zu der Exilgemeindebehörden machen. Das ist ja die typische, klassische Geheimdiensttätigkeit. Es wäre naiv zu glauben, dass ausgerechnet Deutschland davon ausgenommen ist. Auf der anderen Seite ist natürlich die deutsche Industrie auf der einen Seite immer ein interessanter Partner für die iranische Industrie, auch jetzt für die iranische Ölindustrie, aber auf der anderen Seite sind Angriffe gegen Behörden, Unternehmen immer sehr spannend, auch im Rahmen Steuerfeuer und Disruption. Dass im Moment so wenig passiert ist, liegt daran, dass die Iraner jetzt, was Destabilisierung angeht, andere Länder im Fokus haben und das vor allem die Länder im arabischen Raum, vor allem die quasi in der persischen Golf an der Straße von Hormuz in dem Bereich sind, Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Ähnliches, weil mit der Zielsetzung, je mehr ich diese Länder störe, vor allem die Erdölförderung störe und was jetzt hier Dubai und Co. angeht, den Tourismus störe, desto mehr treibe ich einen Keil zwischen diesen arabischen Staaten und den Vereinigten Staaten von Amerika. Also von der Seite her betrachtet, machen die Iraner das äußerst geschickt, indem sie ihre Cyber-Capabilities darauf konzentrieren, auch die Drohnenangriffe, die sie dann durchführen gegen Staaten außerhalb des Irans, weil sie genau wissen, dass das zu einem Meinungsumschwung in der arabischen Welt führen könnte.
Ja, also man merkt, dass da, weil man gerade vielleicht noch speziell andere im Fokus sind, aber natürlich Deutschland da jetzt auch nicht ganz unbescholten davon kommen wird in der Zukunft. Wenn wir mal auf unseren Ausblick gucken, den wir uns immer nehmen am Ende der Folge, gucken wir nochmal weiter in die Zukunft. Das, was wir gerade schon mal so als Gedanken hatten und kombinieren das vielleicht mal mit dem ersten Gedanken zu der Namensgebung. Nämlich, dass wir oder dass diese Gruppierung zur Kittengruppe, also bewusst etwas verniedlicht wurde, getauft wurde und bringt uns vielleicht zu dem Ausblick, hat man das Ganze und die Fähigkeiten der Iraner, du hast eben gesagt, das sind gut ausgebildete, finanziell gut unterstützte Gruppierungen, hat man die vielleicht etwas unterschätzt? Und was bedeutet das auch gleichzeitig für die Zukunft? Was hat man vielleicht für Auswirkungen, weil man sie unterschätzt hat, die uns dann vielleicht auch irgendwann in Deutschland erwarten?
Ich sag mal so, also die Fachleute aus der Cyberszene, wir hatten dadurch, dass die einen Namen bekommen haben, unterschätzt man die nicht. Also wenn CrowdStrike sich entscheidet, Gruppierungen einen Namen zu geben, hat das schon was. Das ist quasi hier so ein Stempel, eine Zertifizierung aus Cyberkreisen. Wenn die eine APT-Nummer bekommen, ebenfalls, das heißt, die sind schon zwei verschiedene Research-Center, die der Meinung sind, hier ist eine Menge Qualität. Dass wir sie im Fokus haben, liegt daran, dass wir nicht im Fokus sind. Das heißt, wir sind nicht in der Hauptangriffsrichtung der Iraner, sondern nur Teil der westlichen Welt und die Angriffe der Iraner richten sich maßgeblich gegen Israel und Amerika. Aber das Entscheidende, wenn wir einen Blick in die Zukunft reden, wenn wir mal gucken, die enge Kooperation beispielsweise der Iranischen Republik mit den Russen, wenn es um den Austausch der Kenntnisse bei der Drohnenkriegsführung angeht. Und wenn man guckt, welchen Qualität sowohl die russischen als auch iranischen Hackergruppen angeht, ist es schon ein Grund zur Besorgnis zu sehen, wo sind da mögliche Kooperationen und Ähnlichen. Und tatsächlich ist das so, dass wir uns in Deutschland, wenn wir so die Cybersicherheitslage anlesen und dieses Jahresbericht zur Cybersicherheit, ich sage immer schön, wir sind in Deutschland dafür bekannt, Dinge zu Tode zu dokumentieren oder zu überregulieren. Ich habe mal gehässigerweise gesagt bei der Bundeswehr, wenn wir mal gucken, so 6000 Seiten Dokumentation für ein Großprojekt, nur IT-Sicherheit, wenn wir die 20 Aktenordner auf den Hacker fallen lassen, dann fällt er auch tot um. Aber tatsächlich ist es so, dass, ich sage mal, Dokumentation nicht Technik ersetzt oder dass die Beschäftigung oder der Fokus, sich die Konzentration auf eine bestimmte Gruppierung nicht ersetzt, dass man sich mit näher beschäftigen sollte. Ich habe von der Community Rückmeldung bekommen, dass viele gesagt haben, spannend, müssten wir eigentlich mal rangehen, haben wir jetzt aber noch nicht so genau betrachtet. Und es gibt die ersten Studien tatsächlich auch zur Tool-Entwicklung, die wirklich bemerkenswert sind, wenn man sieht, wo die Reise dahin geht. Aber es ist einfach so, da die jetzt für uns unterm Radar gelaufen sind, weil eben nicht Hauptziel, haben wir uns da leider viel zu wenig mit beschäftigt. Und wenn der Verfassungsschutzbericht reingeschrieben wird, auch die Iraner oder die Nordkoreaner und Vietnamesen, dann liest man das auch nicht mehr, weil das ja auch jedes Jahr eine Wiederholung ist über die aktuelle Bedrohungslage. Sondern für mich, wenn du mich fragst so zum Thema Lessons Learned, wo geht die Reise hin, ist tatsächlich so, ja, wir sind auf dem richtigen Weg mit NIS2 und Ähnlichen, die entsprechenden Unternehmen zu zwingen, etwas zu tun in der IT-Sicherheit, und zwar mehr zu tun als bisher. Ich würde mir auch wünschen, wenn das, ich sage mal despektierlich, das IT-Sicherheitsverwaltungsamt, BSI, tatsächlich zu einem IT-Sicherheitsgestaltungsamt werden würde und auch mehr dafür tun würde, die entsprechenden Behörden, Unternehmen zu unterstützen. Da fängt man langsam an, ist man auf dem richtigen Weg. Aber da ist noch eine Menge Luft nach oben. Wenn ich sehe, dass die Behörden aus NIS rausgenommen worden sind, kann ich verstehen, wir haben weder Geld noch personelle Ressourcen, löst das das Problem nicht, aber zeigt eben, womit wir uns beschäftigen müssen. Und für mich ist der aktuelle Konflikt und vor allem die Qualität dessen, was der Iran hat, nochmal ein Warnsignal auch an, ich sag mal, die Behördenleiter beziehungsweise die vorstehenden Unternehmen, Achtung, achtet drauf. Das ist eigentlich ein Land, wo wir denken, etwas rückständig und die sind richtig gut. Wie wäre es, wenn wir uns mal darauf einstellen, dass es bei Konflikten, in denen wir reingezogen werden, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir unsere Minensuchboote in die Stadtstraße von Hormuz schicken, ob die Iraner da so begeistert sind oder irgendwelche Reaktionen zeigen. Das bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja, sehr, sehr interessant. Also danke, dass du uns mal ganz viele Informationen hierzu mitgebracht hast, weil, so wie du auch am Anfang gesagt hast, so ein bisschen geht das unter in der Berichterstattung und ja, vielleicht auf der einen Seite, weil es ja so ein bisschen versteckte Informationen hier und da sind, auf der anderen Seite vielleicht auch, weil man sich ja vielleicht auch noch gar nicht so gerne mit dem Thema beschäftigen mag, weil man genug Themen da draußen hat, denen man sich irgendwie widmen muss, und gleichzeitig ist es ja auch irgendwie ein schwieriges Thema, ganz, ganz grundsätzlich, weil wenn man mal weg von dem Cyberwar guckt, auf den grundsätzlichen Krieg als solches, wo du auch von zivilen Opfern und Co. gesprochen hast, ist es mit Sicherheit nicht unbedingt was, wo jeder Mensch gerne hingucken mag. Aber ganz, ganz lieben Dank, dass du uns ganz viele Informationen mitgebracht hast. Und wir verweisen an der Stelle auch nochmal auf die 6 Seiten, die du am Anfang angesprochen hast, die jetzt dann bald veröffentlicht werden. Auch das gucken wir mal, dass wir das in die Shownotes nachher reinkriegen, dass man vielleicht da auch nochmal hinguckt und einige Sachen nachlesen kann, weil es ist mit Sicherheit so, dass das ganz, ganz viele verschiedene Informationen sind, die vielleicht dem einen oder anderen helfen kann, aber auch einfach vielleicht für den einen oder anderen sehr, sehr interessant sind. Also danke dir nochmal, Volker.
Ja, bitte.
Die letzten Worte, Marcel, du hast sie wie immer.
Ja, Dankeschön. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer, dass es mich, glaube ich, bestätigt in dem Thema, dass jeder, also gerade wir in Deutschland, die jetzt vielleicht nicht sofort eine Auswirkung des Ganzen zu verzeichnen haben, aber dennoch zwischen den Stühlen stehen. Wir haben das Thema mit Israel, wir haben es mit den USA und dem Iran. Ist alles sehr dynamisch, und wenn wir hier heute sprechen, kann es in einer Woche wieder komplett anders sein. Zeigt aber, dass auch die Unternehmen da draußen immer mal wieder sich damit beschäftigen müssen, was ist ihre Bedrohungslage, wer hat Interesse an mir, in welchen Fällen haben Angreifer Interesse. Ist es, weil sie Lösegeld erpressen wollen, weil es ein Wirtschaftsunternehmen ist, sage ich mal, die Gruppe? Oder geht es eher darum, mich handlungsunfähig zu machen? Was ist meine Rolle in Europa, in der Welt? Das gilt es halt auch immer für sich zu klären. Nicht einfach nur zu sagen, ja, irgendwann wird es kommen oder es wird nicht kommen, weil mich kennt ja keiner. Das ist, glaube ich, gerade wichtiger denn je, sich immer da auch die aktuellen Entwicklungen anzuschauen. Und sicherlich, klar, der Konflikt ist jetzt einer von vielen. Nichtsdestotrotz gibt es ja wichtige Informationen, die immer wieder raussickern, sei es aus Open Source Intelligence, sei es aus Threat Intelligence, die man mal kostenlos, mal aber auch gegen den Einwurf von Münzen bekommt. Also da wandelt sich vielleicht auch das Bild innerhalb der ITs und IT-Security-Departments der Unternehmen, auch da immer mehr außengerichtet zu schauen, was könnte mich denn erwarten und wogegen muss ich mich eigentlich schützen. Und das zeigt das ganz gut, und ich hoffe, dass jeder da draußen vielleicht so ein bisschen was für sich mitnehmen kann, hier und da nochmal auf Recherche geht. Und natürlich hoffe ich, dass dieses Thema das letzte Mal da war, dass wir über einen solchen Konflikt sprechen müssen. Aber ich glaube, die Zukunft wird es zeigen. Ich danke dir auch für die coolen Einblicke, auch da nochmal drüber zu schauen. Viele Dinge, die einfach sonst gar nicht so wirklich ausgesprochen werden. Und das Ganze auch nochmal auf uns zu reflektieren. Und wünsche allen da draußen, dass sie auch weiterhin stets sicher bleiben. Und von daher würde ich sagen, danke nochmal Volker, danke Julius und damit dürft ihr die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Tschüss.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Benzmann und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masseling und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und Cora Blanken. Und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.